Luki! Wo bist du? Luki!
Na, wo wohl, Angela?
Luki, da bist du ja. Was hast du denn da drin gemacht?
Nur einen Zaubertrick, Angela. Aber, puh, ich würde dir dringend raten, da jetzt nicht reinzugehen. Oh, du hast Besuch.
Besuch? Ich? Aber wer sollte das sein?
Ich bin es, Angela.
Michael.
Nein, Katra.
Ach so, ja, stimmt.
Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich will mich entschuldigen, Angela. Ich werde dir ein Geschenk geben.
Nö.
Es ist ein Diamant und, was?
Nein, den blöden Stein kannst du behalten.
Aber,
Du willst doch nur, dass ich den Edelstein in Shiras Schwert mit deinem billigen Imitat ersetze, damit sie ihre Kräfte verliert und du dich rächen kannst.
Wie hast du das
Na, war doch klar, Katra.
Claudine!
Na, super. Ich bin da mal weg.
Hast du gemeint, Angela wäre wirklich so töricht, den magischen Diamanten an das Schwert Adoras zu heften?
Naja, beim Vulkanmagier klang das eigentlich ganz gut.
Das ist ja unglaublich. Auf den Schwachsinn fallen doch nicht einmal Grundschülerinnen rein. Und überhaupt, wer ist dieser Vulkanmagier überhaupt?
Also, mir hat er nur gesagt, dass in seiner geheimen Identität ein Autor von Prinzessinnen-Hörspielen ist.
Ha, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich hätte schallend gelacht. So, und jetzt geh mal zur Seite. Hey, du da, Luki!
Ja?
Mach mir mal die Tür da auf.
Davon würde ich abraten, da war ich gerade erst drin.
Na und?
Aber das ist doch die Tür zur Toilette.
Das weiß ich doch. Da drin arbeite ich und meine Schicht fängt gleich an.
Ach so?
Natürlich. Ich bin ja auch Claudine.
Das hämonische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Heute widmen wir uns wieder einmal ein Abenteuer auf den fernen Planeten Etheria.
So ist es, nämlich dem Princess of Power Hörspiel Nummer 2, das magische Schwert.
Ui, das hatte ich sogar als Kind.
Oje, Eltern können aber echt grausam sein.
Also eigentlich?
Ja, wie sich die Sache eigentlich verhält, erfahrt ihr jetzt in Folge 179 des Hämonischen Quartetts mit dem Vulkan Manuel Miesner,
dem magischen Michael Reitmeier,
dem Diamantinnen Matthias Köstler
und dem schwertliebenden Sebastian Vogel.
Viel Spaß!
Das Hämonische Quartett!
Fangen wir erstmal mit ein bisschen Smalltalk an. Also jetzt, wo es zunehmend sommerlicher wird, wie schützt ihr eigentlich eure Haut?
Ah, nicht schon wieder.
Ich dachte, du hättest sie umprogrammiert, Matthias.
Ach so, stimmt ja. Nein, Spaß beiseite. Aber warm wird es tatsächlich langsam draußen. Ferien stehen auch direkt vor der Haustür. Pfingstferien, wobei, ja, so richtig das Gefühl von Ferien kommt ja nicht auf. Die Kinder waren ja die ganzen Wochen, gar schon Monate zu Hause. Wie ist das bei euch eigentlich so mit dem Thema Pfingstferien? Geht ihr in den Pfingsten normalerweise in Urlaub? Hattet ihr das dieses Jahr vorgehabt? Habt ihr das natürlich jetzt absagen müssen wegen der ganzen Corona-Situation? Sebastian, wie ist das bei dir?
Ich mache das von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Mal ja, mal nein. Ich finde es ganz nett, in Pfingsten in Ferien zu gehen, aber es muss nicht unbedingt sein. Es kommt auch darauf an, ob wir da dann irgendwas machen. Letztes Jahr haben wir zu der Zeit eine kleine Hamburg-Reise gemacht. Ja. Dieses Jahr wird wohl eher wenig geschehen, aber so ist es halt. Es ist eigentlich sehr spontan immer.
Ja, ich glaube, das wird bei uns dieses Jahr eigentlich ähnlich sein. Also ich hatte eigentlich ja vor, in Pfingsten nach Italien zu gehen, an Gardasee. Das hatte ich mir im Ende Februar, Anfang März, war ich dabei, mir einen Platz rauszusuchen und war schon quasi mit am Buchen. Und habe dann in dem Moment in Nachrichten gelesen bzw. gehört, ein Corona-Fall ist in Italien aufgetreten. 100 Kilometer vom Gardasee entfernt. Und dann dachte ich, okay, warte noch mal ein paar Tage ab, wie sich das entwickelt. Naja, wie es denn ausgegangen ist oder wie es sich entwickelt hat. Das haben wir ja alle mitbekommen. Von daher war ich dann doch ganz froh, dass ich nicht gebucht habe. Normalerweise gehen wir Pfingsten in Urlaub. Dieses Jahr, ja, dann natürlich nicht. Michael, wie macht ihr das?
Also wir fahren auch nicht jede Pfingstferien weg. Wir werden dieses Mal nach Rom gefahren, auch nach Italien, also einen kurzen Städtetrip. Wir machen eigentlich gerne einfach gerne Städtetrips mittlerweile. Früher bin ich gerne an den Strand gefahren. Das ist mir ehrlich gesagt heute fast ein bisschen zu langweilig. Geht schon mal 2-3 Tage, aber so diese ewig langen Strandurlaube, die langweilen mich mittlerweile eigentlich, weil ich will dann doch irgendwie was sehen oder was unternehmen. Wäre schön gewesen, aber aus von dir angesprochenen Gründen ist das dieses Jahr leider nicht möglich. Schauen wir mal, wie es im Sommer aussehen wird. Aber selbst wenn es jetzt dann möglich ist, muss man, denke ich, schon noch einfach vorsichtig sein.
Das auf alle Fälle. Ja, das stimmt. Da hast du auf alle Fälle recht. Matthias, du wohnst ja im Süden von Deutschland. Das heißt ja, auch sehr grenznah. Italien, Österreich, Schweiz. Wie nutzt ihr das aus? Oder würdet ihr es ausnutzen?
Nee, also wir hatten unabhängig von Pandemie, hat man jetzt im Pfingsten keinen Wegfahrurlaub geplant. Also ich habe in der zweiten Pfingstwoche Urlaub, aber da wären wir heute irgendwie daheim gewesen. Wir hatten eigentlich auch ursprünglich für das Jahr geplant, dass wir wieder ein bisschen was rumbauen am Haus. Nur selber, sondern eben auch halt in Auftrag geben. Aber das haben wir jetzt auch erstmal gelassen, halt so rein finanziell technisch und halt, dass wir da jetzt keine Baustelle aufmachen, wo irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute vorbeikommen. Oder da jetzt irgendwie Quarantänefall auftritt und dann müssen die alles stehen und liegen lassen und wir haben da eine Baustelle im Garten, das wäre jetzt auch nicht so cool. Und darum haben wir keinen Urlaub irgendwie geplant, also kein Wegfahrurlaub. Jetzt habe ich halt genauso frei in der zweiten Pfingstwoche, aber es gibt halt jetzt keine Freibäder oder keine, ja klar, Tierpark und sowas gibt es jetzt langsam wieder, mal schauen, was wir da machen.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Also die haben jetzt ja bei uns jetzt hier in Baden-Württemberg auch schon mittlerweile wieder aufgemacht. Urlaub habe ich ja in den Pfingstferien auf alle Fälle. Der war ja schon genommen, aber natürlich sind wir dann da zu Hause. Also arbeiten tue ich in diesen, über Pfingst natürlich nicht. Ja, Thema Arbeit. Das bringt uns mal zur ersten Frage. Natürlich haben wir auch in der heutigen Sendung wieder Fragen gestellt bekommen von unseren Zuhörern, von dir, lieber Zuhörer. Und da wollen wir uns der ersten Frage widmen. Die haben wir eigentlich streng genommen schon in der letzten Episode angesprochen gehabt von User Bulkhead. Und zwar wollte er wissen, wissen eure Arbeitskollegen von eurer Sammelleidenschaft natürlich, so soll das Wort heißen. Und in der letzten Episode hat der Michael schon darauf geantwortet. Michael, hast du da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht zum Thema Sammelleidenschaft und deinen Arbeitskollegen? Vielleicht hast du dich dann sogar geoffenbart auf der Arbeit?
Nee, tatsächlich habe ich ja letztens schon mal angesprochen, ging es ja auch um die Schüler. Ich bin ja Lehrer am Gymnasium in München und einige Kollegen wissen das von mir und ich schicke ja immer im Zusammenhang mit den Videos, die dann auf PETV hochgeladen werden, die vielen Versionen von den verschiedenen Charakteren, dem Matthias dann so ein Thumbnail für die Videos und die ganzen Quellen. Und habe ich tatsächlich diese Woche an den Matthias geschickt. Allerdings war es ein Matthias, der mein Kollege ist. Und jetzt ist es ein Kollege mehr, der darüber Bescheid weiß.
Okay. Er weiß jetzt alles über den nächsten Charakter, ist doch super.
Also ich weiß nicht, ob er sich informiert hat über den Scareglow, aber also war auf alle Fälle witzig. Ich habe ihn heute getroffen dann, du Matthias, die Mail war nicht an dich, die war an jemand anders gedacht. Dann ja, das hat er sich dann schon gedacht.
Das heißt, er ist ja dann noch nicht aus dem Weg gegangen.
Nö, der liest selbst Comics und ist selbst Comic-Fan, also wie gesagt, ein paar wissen das auch bei mir. Ich habe da auch kein Problem. Ich renne da nicht rum und erzähle das jedem. Aber wenn das jemand sieht und wenn Arbeitskollegen mal bei mir sind, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber war eine ganz witzige Geschichte auf alle Fälle.
Das glaube ich dir. Ja, jetzt würde mich auch mal interessieren, Matthias, wie ist denn das bei dir?
Also bei mir wissen es eigentlich immer alle. Da bin ich kein großer Geheimnismacher. Ich habe auch eine Zeit lang die Pop-Vinyls bei mir in der Arbeit stehen gehabt, die Masters of the Universe, die ich noch habe. Und die sehen sie jetzt auch tagtäglich, weil jetzt bin ich ja im Homeoffice und mein Homeoffice ist ja mein Sammlungsraum. Also ist dann, wenn ich die Kamera ummache vom MacBook für die Konferenzen oder für unsere Meetings, dann sehen sie hinter mir meine Vitrinen. Also da habe ich nicht viel zu verheimlichen. und einmal hat auch einer dann tatsächlich nach einem größeren Meeting, wo ich heute, da haben wir hin und wieder so Präsentationen und ich habe da auch kurz was gemacht und dann habe ich halt kurz meine Kamera gehabt, bevor ich meinen Bildschirm geteilt habe. Der hat mir dann auch nachher geschrieben, dass ich ja ein Auspacker bin offensichtlich. Also der ist wohl auch aus dem, das wusste ich gar nicht, aber der wusste den Begriff des Auspackers. Ja, und darum, das ist bei mir vollkommen bekannt und bei mir fragen sie auch immer wieder, was es so Neues gibt. Und ich bin da also so der Ansprechpartner für das Thema. Aber auch beim Thema Lego werde ich immer wieder gefragt und so. Also Ist ganz lustig.
Sehr schön. Sepp, bei dir bin ich mir fast sicher, dass das deine Kollegen wissen. Ich habe sogar Gerüchte gehört, du hättest auf der Arbeit sogar schon mittlerweile ein eigenes Sammlungszimmer. Stimmt das oder ist das übertrieben?
Nein, das ist nicht so. Also ich habe ja Anfang letzten Jahres meinen Arbeitsplatz gewechselt, beziehungsweise meinen Arbeitgeber. In meinem alten Arbeitsplatzumfeld, da hatte ich tatsächlich mal ein paar Sachen. Ich habe seit meiner Ausbildung mir einen Vintage-Skeletor ein bisschen zurecht gebastelt. Und den habe ich immer als Glücksbringer dabei gehabt und hatte dann auch vom Matthias den Vinyl-Orko, also den Funko-Orko, mal eine Weile auf dem Arbeitsplatz. Ich habe jetzt aber, seit ich den Arbeitsplatz gewechselt habe, nicht mehr Master-Sachen mit dazugenommen, weil ja, der Platz ist einfach ohnehin mit so vielen Dokumenten und allem voll. Da habe ich jetzt nicht so wirklich die Motivation gehabt, was mitzunehmen, weil die ganzen Sachen jetzt in meinem Teurum sich ganz gut machen. Aber ich mache auch keinen großen Hehl daraus. Habe ich nie gemacht aus meinem Ding. Natürlich binde ich das jetzt nicht jedem ungefragt auf, außer tatsächlich dem ein oder anderen mit Fleiß, weil ich halt manche Leute recht gut einschätzen kann, wo man schon weiß, die haben da die entsprechende Vorbehalte und finden das irgendwie eigenartig. Und gerade das macht mir manchmal Spaß, die Leute auf die Weise sogar noch ein bisschen zu provozieren. Ja, so bescheuert bin ich dann. Aber es ist manchmal schon ganz witzig, die Reaktion zu erleben. Ansonsten ist es halt, wenn es irgendwie zufällig dann zur Sprache kommt, wie bei einem meiner Grafikerkollegen, da bin ich dann halt mal mit dem zum nächsten GameStop an einem Tag gefahren, als die neuen Action-Vinyls rauskamen von Motu und habe dann halt gesagt, ja, ich muss da mal gucken, ob da was für mich dabei ist. Der weiß darüber Bescheid, wie ich über sein Warhammer 40k-Zeug Bescheid weiß und so. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr unerschrocken.
Ja, muss man sich ja letztendlich auch nicht für schämen. Ist ja ein tolles Hobby und ich glaube fast, dass sich mehr erwachsene Männer dafür begeistern, als sie vielleicht zugeben. Kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann durchaus sein. Das Interessante ist tatsächlich, dass man oft die Leute hat, dass die am meisten Probleme damit haben, die selbst entweder gerade so aus ihrer Teenagerphase rauskommen, noch für sich sehr unsicher sind und darin irgendwelche Problematiken erkennen, die sonst keiner sieht, oder die auch ein bisschen älter sind, aber halt sozusagen so ihre Scheuklappen aufhaben und Dinge nicht fassen können, die ihr kleines Weltbild nicht passen. Aber wie gesagt, da habe ich dann manchmal sogar meine eigene typische Freude, die Leute ein bisschen zu provozieren mit sowas und ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszunehmen.
Also das ganze Thema, ja, ob man sich da jetzt, ob man als Erwachsener sozusagen Spielzeug sammelt oder nicht, das ist ja auch gerade bei Lego das Thema, weil die gerade die Creator Expert Reihe, also eigentlich Modelle, die sich sowohl vom Preis als auch vom Thema eher an Erwachsene richten, also irgendwelche detaillierten Autos oder die Modularhäuser, die man sich schön zusammenstellen kann, als so ein Straßenzug. Das wird jetzt umbenannt in 18+, also die ganzen Sets heißen dann 18+. Und da wird immer auch gemutmaßt, dass Lego eben da, dass da die Strategie ist oder die Idee, dass wirklich mehr Leute damit erreicht werden, wenn es eben nicht mehr wirklich als Spielzeug tituliert wird, sondern eben jetzt mit diesem 18+ als wirklich als Produkt für Erwachsene. Ja. Vielleicht sollten da auch auf Actionfiguren dann auch immer 18+ draufschreiben.
Also ganz ehrlich, das ist bei mir tatsächlich vollkommen egal, weil ich ja wirklich auch sehr deutlich Spielzeug einfach sammeln aus den 80er und 90er Jahren. Da gab es Sachen für Erwachsene ja noch gar nicht.
Ja, klar. Ja.
Und da stehe ich halt genauso da, wie ich sage, hey, die einen, die gehen jeden zweiten Abend irgendwo in die Kneipe und sind da irgendwo am Rumzocken. Die anderen machen dies, die anderen machen das. Es ist für mich halt kein Unterschied. Und insofern finde ich es ganz witzig, was für Unterschiede Leute dann daraus machen, bei denen ich dann wiederum sage, Moment mal, du treibst ja das und das. Dann stehen sie auf einmal doof da.
Ja, bei mir ist das, würde ich sagen, ähnlich wie bei dir auch, Sepp. Ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich gehe damit jetzt auch nicht hausieren. Also bei meinem Arbeitgeber renne ich jetzt auch nicht unbedingt mit einem He-Man-T-Shirt rum am ersten Tag oder sowas alles. Aber interessanterweise war das wirklich so, dass es irgendwann, wo ich meinen Arbeitsplatz gewechselt habe, vor mittlerweile auch schon wieder fast 2 Jahre her, kam man dann auch irgendwie mal auf das Thema Popkultur zu sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Zusammenhang heraus. Und das Erste, was ich gefragt wurde, warum, ich weiß es nicht, aber ich wurde es gefragt, kennst du He-Man? Ich weiß nicht, warum man das unbedingt jetzt fragt. Aber das war natürlich mein Stichwort. Ich habe sofort mein Zauberschwert gezogen und habe mich verwandelt und habe dann entsprechend dann halt gesagt, ja, He-Man, natürlich, wer kennt He-Man nicht? Ja, also, und dann ging es dann irgendwie das Thema dann weiter. Auf einmal war dann klar, ja, ich mache da irgendwie Podcast und Webseite und sowas alles dann da. Und dann war ich dann quasi schon abgestempelt, aber nicht im negativen Sinne. sondern eigentlich wurde sehr positiv aufgenommen und gerade mit den Arbeitskollegen, mit denen ich dann da auch näher zu tun habe, die sind, sag ich mal, alle von der Popkultur begeistert. Also nicht jetzt ausschließlich jetzt Moto oder Motosammler, sondern die können sich halt, ja, was man sich halt begeistern kann mit Marvel und Co. und Star Wars und was es da nicht alles gibt, aber Thema He-Man kommt immer wieder seitdem jetzt auf und immer wieder fällt dann letztendlich dann mein Name. Und witzigerweise, selbst Spotify hat das mitgekriegt, weil in meinem Mix der Woche mischt er mir immer wieder mal die He-Man-Titelmelodie rein. Warum auch immer. Er weiß, glaube ich, warum.
Ja. Ja, dann haben wir eine Frage vom User Black, der fragt: Wie wir alle wissen, sind die Amerikaner geprägt durch den Cartoon aufgewachsen und wir eher durch Hörspiele, Comics und so weiter. Dadurch entsteht ein wohl doch unterschiedliches Bild bzw. Gefühl zu Moto an sich und seinem Worldbuilding inklusive Tonalität, Charakterisierung und so weiter. Habt ihr diesbezüglich mal Erfahrungen und Wahrnehmungen mit ausländischen Fans austauschen bzw. sammeln können? Michael.
Er hat es im Prinzip ja schon beschrieben, wie die Situation so, natürlich nicht bei allen, aber so grundsätzlich eher ist, gerade in den USA, Filmation sehr dominant, bei uns eher, wie auch bei mir persönlich, Hörspiele, Werbemagazine auch vor allem. Und dadurch unterscheidet sich natürlich das Worldbuilding und die Tonalität etwas, aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass gerade die Amis in einigen Foren teilweise ein bisschen bedauern, dass diese Hörspiele, die bei uns doch sehr populär sind, für sie mehr oder weniger nicht zugänglich sind. Es gibt ja sogar auf Freeman.org Übersetzungen, glaube ich, von Anti-Eternia und Doppelgänger, wenn mich nicht alles täuscht. Und das bedauern die eher. So grundsätzlich habe ich mich teilweise ausgetauscht über Facebook, Instagram oder ja weniger Freeman.org, aber über Instagram und Facebook. Da geht es aber meistens eher um die Figuren selbst, um Varianten, US-Variante, EU-Variante oder andere internationale Varianten aus Südamerika zum Beispiel. Relativ auch viel Austausch mit Sammlern aus Südamerika, gerade über Instagram, mit denen es ganz interessant ist, da mal drüber zu sprechen. Aber es fällt schon auf, dass außerhalb von Deutschland und wahrscheinlich Österreich und Schweiz eventuell wirklich der Cartoon doch maßgeblich geprägt hat und dass das in Deutschland irgendwie so ein Spezialding ist mit diesen Hörspielen, habe ich den Eindruck zumindest.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja, also bei mir, ich weiß nicht so recht. Also ich habe grundsätzlich, sag mal, relativ wenig Kontakt mit ausländischen Fans, mit amerikanischen Fans. Also wenn, dann sag ich mal eher, schon am meisten, glaube ich, fast mit Val Staples. Aber da ging es weniger als um Moto und die Art der Wahrnehmung. Aber das, was du gesagt hast, Michael, das würde ich jetzt so von meinem Gefühl her auch schon beschreiben und auch unterstreichen, dass die Amerikaner, ich würde sogar schon sagen, ein bisschen neidisch sind auf unsere Hörspiele. Korrigiert mich bitte, aber ich meine, es gab auch mal englische Radio Plays, so ein, zwei, glaube ich. Kann das sein?
Ja, es gab schon welche, generell im Ausland.
Bei dem Giffen-Pack, oder was dabei? Bei Hordak und Chrislow, oder? War doch so ein Read-Along.
Ja,
dabei.
Unter anderem im europäischen Ausland gab es auch Hörspiele, Großbritannien, England. Also es gab zumindest ein bis zwei Kassetten in so gut wie jedem größeren Land.
Aber nicht genau, in diesem Ausmaß, glaube ich, oder?
Genau.
Das ist ja in Deutschland, glaube ich, schon was Besonderes, diese Hörspielkultur. Also das vor allem im deutschsprachigen Raum.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also wenn es so ein, zwei Kassetten im Ausland gab, aber sicherlich keine 37 beziehungsweise 38 Kassetten, wie wir sie halt hatten. Ne? Und ich glaube natürlich, dass sie bei uns einen entsprechenden Stellenwert haben, weil das Kabelfernsehen uns natürlich relativ spät kam und somit dann auch die Cartoon-Folgen auf Tele5 relativ spät kamen. Aber die haben mich trotzdem auch geprägt. Aber wie das jetzt sich so genau die Unterschiede verhalten zwischen einem deutschen Fan, mir beispielsweise, und einem amerikanischen Fan, könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich könnte mir halt vorstellen, sagen wir mal, wie wir es jetzt im Forum machen oder untereinander jetzt hier bei uns machen, da werfen wir uns hin und wieder mal Hörspielzitat an den Kopf, da kann natürlich kein amerikanischer Fan mithalten. Wo, wie denn auch, geht ja gar nicht. Von daher glaube ich auch, wie Michael sagt, dass die Hörspiele einen sehr hohen Stellenwert bei uns haben, einfach von der Wahrnehmung her. Vielleicht sogar die Werbehefte, die damals auslagen, einfach was ganz Besonderes sind. Das weiß ich gar nicht, ob sowas Ähnliches in den USA beispielsweise jetzt auch gab, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn es von der Reihenfolge her geht, dann würde ich auch sagen, Hörspiel Platz 1, Cartoon Platz 2. Das ist auch genau das, was mich in meiner Kindheit geprägt hat.
Ja, ich habe ja tatsächlich seit vielen Jahren immer wieder mit ausländischen Fans auch zu tun, persönlicher Freundschaftsebene. Zum Beispiel aktuell ist es so, dass ich im Grunde jeden Tag mich mit dem Jukka Isakainen unterhalte, der totaler Cartoon-Fan ist. Und da kommt dann oft immer so der One-Gag, the German guy with his audio plays. Wenn ich dann irgendwas erzähle, er fragt halt meistens auch, dann irgendwie, hey, was habt ihr denn eigentlich mit dem Charakter irgendwo so erlebt? Und dann sage ich, ja, also bei uns war Snoutsport damals so und so und ja, okay und so weiter. Tauschen wir uns gerne aus. Auch mit anderen Leuten, mit der Danielle Gelert habe ich immer gerne geredet. Also wer die Moto-Biografien von den Moto Classics jetzt erlebt, die im Moment auf Human.org immer gepostet werden, da kommen ja auch immer wieder so Referenzen an deutsches Material hinein, bedingt durch den Character Guide, an dem ich mitgemacht habe. Und da merkt man schon, dass sie das ganz faszinierend findet. Und das ist tatsächlich sowas, das sich immer bei den Leuten durchgezogen hat. Dass man mitkriegt, natürlich im Grunde so gut wie alles vom Ausland her ist durch den Cartoon deutlich stärker geprägt als wir in Deutschland. Natürlich gibt es hier auch starke Cartoon-Prägungen, aber dadurch, das haben wir schon in der früheren Folge gesagt, dadurch, dass er hier deutlich später gelaufen ist, halt nicht so stark wie über die anderen Medien, die uns zur Verfügung standen. Und das finden die Leute dann durchaus interessant, wenn man mit ihnen sagt, ja, ganz ehrlich, also bei uns ist gar nicht so die große Cartoon-Masse, natürlich auch, aber nicht so vehement wie jetzt bei euch. Wie kommt's? Und dann erzählt mir über die Hörspiele. Und dann redet man noch ein bisschen über die Inhalte. Dann sind die ganz erstaunt, wie unterschiedlich das war, weil das ja wirklich teilweise vollkommen andere Geschichten hatte. Und da kommt man dann immer ins Gespräch. Und wie der Michael dann gesagt hat, dann gibt es halt auch so Dinge, wo die Leute sagen, ach schade, dass wir das gar nicht so mitgekriegt haben. Das hätten wir auch cool gefunden. Ja, wir hatten das und das Read-Along-Ding, aber dass ihr da so komplett im Grunde eine eigene Serie hatte, nur dass sie eben nicht im Fernsehen lief, das ist ja krass. Da finden die das ganz erstaunlich. Die meisten sagen dann natürlich, so wie ich jetzt sage, ich finde die Hörspiele besser als den Zeichentrick, sagt jetzt halt der Amerikaner an sich, dass der Cartoon natürlich für ihn das Nonplusultra ist. Das ist einfach die Prägung jeweils. Aber es ist schon ganz nett zu sehen, dass die Leute sich sehr dafür interessieren, was sonst irgendwo gelaufen ist.
Ja, also ich habe jetzt nicht so speziell Kontakte sozusagen irgendwie zu ausländischen Sammlern, aber was halt auch aufgefallen ist, zum Beispiel letztes Jahr, als das als der Interpart-Sammelband rausgekommen ist von der Retrofabrik, da war ja auch, sage jetzt mal, im nicht deutschsprachigen Sammlerbereich war ja auch die, sage jetzt mal, die Überraschung relativ oder ja die das Interesse groß, was das überhaupt ist und ob es das auch auf Englisch gibt oder in der jeweiligen Landessprache. Das war ja auch nicht so präsent, dass es das mal gab. Und da war dann ja auch die Enttäuschung groß, dass da eben aus Rechtegründen das ja nur in deutschsprachigen Ländern erscheinen durfte und bisher ja auch irgendwie nichts mehr Neues gekommen ist, ja, dass das auch mal in der übersetzten Variante kommt.
Da sehen die mal, wie das für uns meistens ist.
Ja, genau. Das war mal ein schönes Beispiel. Da war ja unsere Theorie, dass sich das, oder meine, dass sich das irgendwie vielleicht Dark Horse noch so vorbehält, dieses Recht, dass sie das mal als in einem anderen Comic-Sammelband, Moto oder Moto-Sammelband rausbringen. Aber da ist es gerade relativ still an der Front. Also was irgendwie diesen Retro-Fabrik umgeht. Aber das war so meine Erfahrung bei dem Thema, ja, da war die sowohl das Interesse, dann aber auch die Enttäuschung groß, dass es nicht verfügbar war. Wie gesagt, das war auch mal für die eine Erfahrung, wie wir das manchmal haben.
Ja, dann hätte ich gesagt, haben wir die Frage recht ausführlich beantwortet. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage und zwar vom Unsung Hero. Der hat eine zweiteilige Frage. Ich würde sagen, die nehmen wir gleich zusammen. Welcher Charakter aus der Original-Vintage-Toyline hätte eurer Meinung nach einen höheren Status verdient? Und wo hat man hier Chancen verpasst? Sepp.
Da warten jetzt mit Sicherheit alle drauf, dass ich sage Dragstore. Nein, sage ich nicht. weil Gregstor ist natürlich für mich so ein kleines Steckenpferd dabei, weil ich den einfach in der Hörspielserie so absolut konträr zu seinem sonstigen Bild und seiner sonstigen Darstellung halt einfach genial gemacht fand. Aber wenn man jetzt nach der, sagen wir mal, allgemeinläufigen Version von Dragster geht, dann war das halt einfach ein Also-Ran-Charakter, dem ich jetzt nicht mehr Bedeutung würde beimessen wollen. Nee, ich finde, einen höheren Status hätte definitiv Triklops verdient oder auf Englisch Triklops. Triklops hat zwar natürlich Teil der Kernriege oder als Teil der Kernriege seine Auftritte gehabt, aber ist dann sehr schnell in den Hintergrund geraten, natürlich auch wie andere Charaktere. Aber ich finde, gerade im Lauf der Zeit ist der immer eher so im Hintergrund geblieben, während halt so ein Charakter wie Trapjaw allein aufgrund seines Designs natürlich noch sehr viel größer vom Status her hochgehoben wird und hochgehalten wird. Und Triklops ist jemand gewesen, der ungeheuer viel Potenzial hatte. Der wurde als, sagen wir mal, Kopfgeldjäger oder Assassine von Skeletor angeheuert, hatte tatsächlich durch seinen Visor wahnsinnig tolle Kräfte, hat sogar He-Man im Zweikampf fast besiegt, nachdem er He-Mans Freunde alle komplett ausgeschaltet hatte. Und das ist halt wirklich ein Charakter gewesen, der durchaus Potenzial gehabt hätte, noch mehr herausgenommen zu werden. Auch nicht nur irgendwie als All-to-Ran, gerade im Zeichentrick fand ich, wurde der sehr sträflich vernachlässigt, weil der immer irgendwo mehr damit mitgelaufen ist. Und bei 2000X haben sie das dann ein bisschen stärker wieder versucht hervorzuheben, aber nichtsdestotrotz in den 80er Jahren war Triklops halt oft nur irgendwo so ein Gesicht in der Menge und da wurde wenig aus dem gemacht, als dass er ursprünglich mal auserkoren.
Also ich würde sagen, ich teile das jetzt einfach mal so aus, auf heroischer Verteidigerseite, da fand ich immer, dass der Rio Blast, der hatte ja zwar einige, also Minicomic, hat er einen eigenen Minicomic und so, aber ich sage jetzt einfach mal, ja, wäre cool, wenn er irgendwie den Hörspielen vorgekommen wäre. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen so Rio Blast-Fan.
Also Rio Blast, muss ich sagen, da finde ich es sehr schade, dass sie nicht eine Verknüpfung mit Bravestar gemacht haben.
Ja, genau, das wäre natürlich eine Idee gewesen. Das heißt, ist das ein Gerücht oder ist das eigentlich irgendwo bestätigt, dass New Texas und Eternia irgendwie im gleichen Universum sozusagen sind, also in der gleichen Kanonwelt.
Boah, bestätigt. Also ich weiß, dass sie es irgendwo mal geplant hatten, das irgendwo so zu beschreiben, aber es hat sich halt nie groß ergeben.
Ja. Aber ich konnte jetzt gar keinen Charakter sagen, tatsächlich. Ich fand es halt ich bleibe jetzt mal bei den Hörspielen, also dass halt die wilde Horde oder die Schlangenmenschen später, dass die halt immer nur so in Teilen sozusagen vorgekommen ist. Also ich hätte mir halt, oder ja, zum Beispiel der Leech, ja, der hatte doch nur einen Auftritt, da wo er einmal in eine Vase gesetzt wird. Ja. Also man hätte den deutlich bedrohlicher darstellen können, sag ich jetzt mal. Und die Schlangenmenschen, die waren ja auch immer nur so, oder eigentlich teilweise ja gar nicht, wurden ja nur erwähnt. Ja, da hätte man natürlich, auch wenn die Hörspiele weitergegangen wären, wären die vielleicht noch vorkommen. Also da hätte ich mir prominentere Auftritte einfach gewünscht. Aber so im Großen und Ganzen kann ich da jetzt gar nicht mehr dazu sagen eigentlich.
Also bei mir ist es dann auch so, dass die Hörspiele natürlich prägend waren und auch durch diese eben Webster mein Lieblingscharakter ist. Und der war ja auch in den Hörspielen sowohl in den Hörspielen als auch in den Comics eigentlich immer schon ganz gut dargestellt, mysteriös, sehr, sehr intelligent, nicht dieser dumpfe Schurke, aber gerade deshalb, weil er eben auch im Hörspiel so intelligent dargestellt wurde, hätte man, finde ich, dann noch mehr rausholen können, noch einen höheren Status sozusagen ihm geben können, noch mehr Hintergrund zum Charakter bringen. Das wäre wirklich toll gewesen, genauso wie bei Merman, der hat ja immer mal wieder sich gegen den Skeletor auch aufgelehnt. Ich find generell, dass man Chancen verpasst hat, was dann später bei den, wie der Sepp auch schon angesprochen hat, bei den 2000X sowohl Cartoon als auch Icons of Evil Comics wieder aufgegriffen wurde, dass so Charaktere aus der zweiten Reihe oder Nebencharaktere eben eine eigene Origin- oder Hintergrundgeschichte bekommen haben, die den Charakteren dann einfach mehr Tiefe verleiht, wie zum Beispiel Too Bad oder Stinkor. Deswegen mag ich, glaube ich, auch die Minicomics aus der zweiten Wave, aus der DC-Wave, recht gerne, weil da eben die einzelnen Charaktere wirklich mehr Tiefgang bekommen haben, Hintergrundgeschichten, Ram-Man, Trapjaw, Triklops, Teela, Many Faces, da war wirklich viel da und da hätte man, denke ich, noch mehr angreifen können. Und deshalb erhoffe ich mir auch aus dem, von dem neuen Cartoon, dass es vielleicht auch hin und wieder mal einen Flashback geben wird und dann wirklich 5 bis 10 Minuten über einen eigentlich Nebencharakter etwas erzählt wird, weil die fand ich eigentlich immer ziemlich spannend, aber meistens war es dann doch immer auf die Hauptcharaktere beschränkt und dann halt noch die Helfershelfer, aber so Charaktere, wie du auch gesagt hast, Matthias, Leech, Mantenna, also generell die Horde bis auf Vordag, auch Scareglow oder Snakeface, da wäre so viel Potenzial, auch mit Hintergrundgeschichten. Also da hätte ich noch gern mehr erfahren.
Ja, ich habe jetzt eure Antworten mal angehört. Ich habe auch im Vorfeld einer Sendung über diese Frage nachgedacht. Ich wollte eigentlich antworten, dass man quasi bei allen Charakteren irgendwo ein bisschen Potenzial verschenkt hat, die nicht zur A-Liga gehörten, so wie es Sebastian gesagt hat, wenn wir es jetzt mal auf den Cartoon beschränken. Aber das muss ich jetzt doch revidieren, weil Sepp hat da schon recht, dass selbst von der A-Liga Charaktere wie Triclops, Triclops und auch Merman, würde ich auch sagen, finde ich unheimlich geil angeteasert wurden. Wenn ich mich jetzt gerade so erinnere, wie Skeletor aus seinem Thron hockt und seine Krieger zusammenruft und jeder seiner Krieger in dieser typischen Szene dargestellt werden, wie Merman da gerade mit dem, was war das da, ein Schwertfisch gekämpft hat oder irgendwas in der Form. Finde ich schon ultra cool und finde dann aber, dass er doch relativ wenig dann eigentlich drin vorgekommen ist im Cartoon und man hätte diesen Konflikt, der es dann in den Hörspielen gab zwischen Merman und Skeletor auch im Filmation-Cartoon, finde ich, deutlicher ausarbeiten können. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Natürlich muss man jetzt auch so sagen, wenn ich mir mal überlege, irgendeine coole Serie im Fernsehen, die hat letztendlich auch nur 5, 6, 7, 8 Hauptcharaktere und alles andere sind Nebendarsteller, die dann hier und da mal eine Episode vielleicht bekommen oder irgendwas in der Form. Das finde ich auch, haben sie in 2000X ganz gut gemacht. Aber natürlich, wie viele Charaktere haben wir bei Motu? Ich weiß gar nicht, 70, 80, 90, also ist schon ein ganzer Haufen. Die kann man natürlich nicht alle gleichwertend in den Vordergrund rücken oder jeden irgendwie mal eine Episode schenken und so weiter. Da muss man schon eine gewisse Auswahl treffen. Wenn ich mir dann noch was hätte wünschen können, dann hätte ich mir dann doch auch mehr Präsenz von einem Charakter wie Faker irgendwie gewünscht. Der hat mich als Kind schon angesprochen, auch wenn ich ihn nie als Figur hatte. Und ja, eben gut, als Figur natürlich, sag ich mal, mit der blauen Haut ein bisschen dämlich ist, dass es keinen auffällt, aber das mal beiseite, hätte man da relativ coole Sachen mit drehen können, mit dem Doppelgänger und so weiter, so wie man es auch im Hörspiel zumindest mit einer Episode gemacht hat. Und ja, das wäre auch noch so ein Charakter. Aber wir würden noch weiter gehen. Whiplash fand ich ziemlich cool. Im 2000 Cartoon ist auch ein bisschen prominenter gewesen. Webstore wäre auch gut gewesen. Gebe ich euch auch recht, aber auch diverse Fahrzeuge hätte ich gerne mehr gesehen und finde das schade, dass es in den 80er Jahren bei Filmation so nicht gemacht wurde. Hörspiel, klar, ist ein bisschen einfacher, da kann man ihn zumindest mal erwähnen, so als kleine Werbeeinblendung in der Form. Und ich finde es gut, dass es bei 2000X dann zumindest mal dann probiert haben, jeden oder den oder mehreren eine gewisse Bühne zu geben.
Ja, ich glaube, dann können wir jetzt zur Running Question übergehen. Und zwar ist die vom Bulkhead. Wie vollzog sich bei euch Sammlern der Übergang von Kind-Spielfiguren spielen zu erwachsenen Figuren sammeln? Ging das fließend? Seid ihr als Kind von Motu weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Michael, du bist dran.
Das ist relativ schnell beantwortet bei mir, weil das, glaube ich, so eine klassische Geschichte ist. Also ich habe halt als Kind natürlich viel Motu gehabt, viel gespielt. Irgendwann wurden andere Sachen interessanter, dann kam der Game Boy, Super Nintendo. Dann wird es ein bisschen weniger interessant. Dann habe ich ganz viele auf dem Flohmarkt verkauft und mir dafür Gameboy-Spiele gekauft. Und dann gab es einfach mal eine Pause, würde sagen, bis Anfang der 2000er. Da bin ich Anfang der 2000er mit ein paar Freunden auch nach Los Angeles gefahren. Da sind wir rumgetourt und habe dann auch im Target, glaube ich, war das, die Commemoratives wieder entdeckt. Und habe da keinen mitgenommen, aber habe gesehen, oh, da gibt's wieder Figuren. Und da ging das dann eigentlich wieder los. Dann habe ich da welche besorgt. Dann habe ich im Spielzeugladen, in dem ich schon als Kind die Figuren gekauft habe, die 2000X regelmäßig gekauft, als ich vom Studieren von Augsburg Wochenende öfters heimgefahren bin, weil ich dann noch Basketball gespielt habe, immer wieder mal auch in den Spielzeugladen gefahren, die abgegrast nach keinen Varianten von He-Man und Skeletor. Und so ging das dann wieder los und dann war ich einfach seit den Anfang der 2000ern mal mit Also ich war immer dabei, habe aber dann mal mehr, mal weniger gekauft und aber seitdem eigentlich durchgehend dabei.
Ja, lieber Hörer, so viel zu den Fragen, die es heute in unserer Sendung geschafft haben. Aber wenn deine Frage nicht dabei war, keine Sorge. Wenn deine Frage nicht dabei war, lieber Hörer, keine Sorge. Eventuell schafft sie es in die nächste Sendung. Wenn du darüber hinaus noch weitere Fragen hast, dann natürlich herzliche Einladung. Schick uns deine Fragen. Ganz egal wie. Egal, ob jetzt im Forum von Planetonia, auf Facebook als Kommentar, in YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Such dir dein Medium aus und wie gesagt, wir freuen uns sehr über deine Zuschriften und freuen uns dann, deine Fragen dann in einer der nächsten Folgen dann beantworten zu können. Wir haben natürlich auch News heute im Gepäck und eine Neuigkeit, die betrifft die Grayskull-Con. Matthias, erzähl mal.
Ja, also für die Grayskull-Con, da ist ja schon vor längerer Zeit eine Exclusive Playset angekündigt worden vom Artefakte der Macht-Team. Die haben ja in den letzten Jahren nur in Anführungsstrichen Hörspiel-Gegenstände als Gegenstände für Classics-Figuren umgesetzt als Exclusives. Und dieses Jahr gibt's eben ein Playset, und zwar das Todestor aus Folge 2 der Hörspiele. Und da gab es jetzt einen ersten Teaser für das Artwork auf der Verpackung. Vom Simon Soltau ist es ja, also in seinem mittlerweile ja sehr bekannten Stil. Und das zeigt uns den Triclops oder Triclops in den Hörspielen und den Man-at-Arms in der mittlerweile eigentlich legendären Szene, wo er wahrscheinlich gerade aus dem Todestor springt und der Man-at-Arms sagt, wo kommst denn du her? Also das muss genau der Moment sein ungefähr. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt eine Info dazu, dass sich das Todestor selber, also es sich verzögert, also das wird, wenn die Grayskull-Con denn stattfindet, wissen wir ja noch, ne? Nicht zur Grayskull-Con, die ist ja auch am 7. bis 9. August, fertig sein. Man bekommt aber als Vorbesteller, also man kann ja nur als Teilnehmer vorbestellen, das ist ja ein Exclusive, bekommt man die Verpackungsbox, die ist vom Stefan Habauer und das Artwork ist, wie gesagt, vom Simon Soltau und Simon Eckert. Dann gibt's eine Aufbauanleitung, die ist vom Simon Eckert gestaltet. Und es gibt da noch eine coole Beilage, ein Fanhörspiel vom Motu Fanfiction. Und das ist nicht wie ursprünglich geplant eine CD in Schallplattenoptik, sondern tatsächlich eine ganz klassische Hörspielkassette mit entsprechendem Cover und Verpackungsinlay, das man dann exakt einfach zu seinen alten Europa-Hörspielen dazu erstellen Co. Und das schaut dann genauso aus, als wäre es dafür geplant gewesen als Fortsetzung. Das Hörspiel heißt Die Rückkehr zum Todestor und es wird keine Kassette drin sein, weil das wäre wahrscheinlich etwas zu teuer, sowas heutzutage wieder herzustellen, sondern es ist halt ein QR-Code drin zum Download der Folge, aber man kann sich's in seine Sammlung stellen oder wo auch immer. Und es gab auch noch ein erstes Bild oder neueres Bild von diesem One of a Kind Todestor, das beleuchtet ist und das ja dann für einen guten Zweck versteigert werden soll. Mal schauen, ob es dann klappt mit der Grayskull-Con und wenn nicht, wie sie es dann lösen, weiß halt jetzt noch keiner. Aber auf alle Fälle, die Aktion wird weiter vorbereitet. Es ist echt ein riesen Aufwand, den die Leute da betreiben. Es ist echt beeindruckend und ich bin schon sehr gespannt und werde das natürlich auf alle Fälle vorbestellen als Con-Besucher und bin dann sehr gespannt, wie es dann am Ende ausschaut.
Ah, das sieht schon bisher sehr geil aus. Gerade das mit dem Artwork. Wo kommst du her? Und dann diese Hörspielkassettenhülle. Also das triggert mich so krass. Ich finde das Todestor ja schon von Haus aus cool, weil es ist einfach, das alte Hörspiel ist meine Lieblingsfolge der Serie und das Todestor ist halt so, wie ich es mir designmäßig vorgestellt habe. Jetzt da noch das Artwork, das so geil ist. Die machen irgendwo für mich persönlich schon so gut wie alles richtig bisher.
Volle Zustimmung. Also das ist wirklich ein grandioses Projekt. Da muss ich mir tatsächlich nur überlegen, ob ich doch auch zur Grayskull-Konform mir das dann besorge, weil das ist echt super.
Ja, wie gesagt, schauen wir mal, ob's stattfinden kann. Und wenn nicht, dann werden sie auch eine Lösung finden. Ja, also dann wird es halt vielleicht verschickt oder das Todestor selber, das habe ich jetzt vergessen, das wird dann im Nachhinein wird's dann verschickt. weil es eben nicht rechtzeitig zum August fertig wird. Das steht jetzt schon fest. Also dann muss man halt den Rest auch verschicken, weil das wird dann schon irgendwie gelöst. Klar ist dann ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, oder man macht es irgendwie nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn es stattfindet, nehme ich euch auf alle Fälle wieder die ganzen Poster mit von dem Artwork.
Super.
Wir bleiben bei Playsets und es gibt jetzt auch Neuerungen von Snake Mountain, was ja ein bisschen witzig ist, weil wir in der letzten Episode vom Himanischen Quartett über Platzmangel gesprochen haben. Jetzt kommt da quasi bald ein Playset mit gefühlten 12 Quadratmeter Größe. Ich weiß nicht, wie ihr das in euren Toy Rooms unterbekommen wollt, aber ja, vielleicht tun wir am Ende des Jahres noch einmal über Platzmangel sprechen. Jetzt erst einmal über Snake Mountain, Sebastian. Was gibt es denn da Neues?
Ja, tatsächlich gab es schon Anfang Mai von Brian Flinder eine Aussage, dass der baldige Produktionsstart bevorstünde, beziehungsweise kann sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt eben die Produktion läuft. Ist zumindest sehr wahrscheinlich laut seinen Aussagen. Zugleich ist es aber auch so, dass die ersten Händler mittlerweile schon wieder das Erscheinungsdatum geändert haben und davon reden, dass das im November diesen Jahres kommt. Und wir kennen das Ganze. Snake Mountain sollte eigentlich mal Anfang diesen Jahres kommen, dann jo, nicht mehr ganz Anfang diesen Jahres, dann eher so im zweiten Quartal, dann Mitte 2020. Jetzt mittlerweile wird es schon auf November korrigiert. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass man der aktuellen Situation gerade bei internationalem Versand nicht so genau sagen kann, wann kommt das denn jetzt eigentlich wirklich überhaupt bei Super 7 an und wie lange wird es dauern, bis Super 7 das erfolgreich ins Ausland verschickt hat auch. Und da kann ich schon verstehen, dass die Händler dann im Moment sehr vorsichtig sind und eher so Ende diesen Jahres anpeilen. Was mich persönlich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht traurig macht, weil, ja, das Geld, das kann ich im Moment gut gebrauchen. Ich muss jetzt gerade ein neues Auto abbezahlen. Und, ja, mit Snake Mountain kann ich halt nicht fahren.
Ja, das stimmt.
Jetzt so, Snake Mountain, now with wheels.
Es gibt doch so einen Landshark, der irgendwie ein Auto umgebaut ist.
Das ja,
ist
ja, ein Landshark,
ja, ja. Boah, ja, so gern.
Gestern war ja, oder war das gestern, irgendwann gab es vor kurzem auf einen Stream von Space und der hat irgendwie erzählt, dass er mit Super 7 in Kontakt war, dass die das gar nicht am Stück produzieren können, sondern schrittweise produzieren müssen, weil das so Ausmaße, so gigantische hat und dann so schubweise versenden. Keine Ahnung, was da dran ist.
Achso, dass das mehreren Paketen erkimmt, oder wer?
Nö, aber dass die quasi nicht die ganze Charge aus China auf einmal bekommen, sondern immer in so Schüben,
so,
weil es
ja,
einfach schlichtweg zu groß ist anscheinend.
Ja, ich glaube, da passen nur einige Dutzend in einen Container rein, bis der Container eben voll ist. Also da haben sie dann auf dem Schiff dann ganz viele Container auf einen Schlag besetzt.
Ja, und das ist die Frage, ob die Firma eine Charge produziert, das rausschickt an Super 7 und dann kommt quasi die nächste Charge. Wird sich rausstellen.
Da kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
aber wir brauchen die erste Charge, allein damit der Matthias ein Video drüber macht.
Ja, das läuft ja wahrscheinlich wieder über Space, läuft es wahrscheinlich ja wieder so, dass oder vielleicht deutsche Händler, die direkt importieren, schließe ich nicht aus, dass dann Deutschland das Snake Mountain zuerst wieder ankommt.
Also wenn die das tatsächlich irgendwie schaffen, dass das wieder per Flugfracht, per Luftfracht sich anliefern lassen, ist natürlich schneller als übers Schiff, über den Pazifik. Ja, mit dem Schiff über den Pazifik und dann?
Wäre am schnellsten würde es ja ohnehin gehen, wenn es direkt von China zu uns kommt.
Genau,
Das macht Super 7 ja dieses Mal nicht. Wobei ich auch glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass die vielleicht auch selber nochmal die Boxen reingucken wollen, ob das auch wirklich okay ist,
vielleicht, bevor
die da horrenden Versand hin und her haben, weil die Leute reklamieren.
Ja, ich glaube, da kann noch keiner irgendwas sagen, wie das genau funktioniert. Ja, mal schauen. Einfach abwarten.
Ja, das wird auf alle Fälle sich weiterentwickeln und die Neuigkeiten werden auch da natürlich nach und nach eintrudeln und natürlich erfährst du da rüber, lieber Hörer, hier im Podcast als natürlich auch Plenty-Turnier und unseren ganzen sozialen Kanälen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wie leite ich jetzt von Snake Mountain über zu unserem Thema. Wir sprechen jetzt über das Shira-Hörspiel Nummer 2 mit dem Titel Das magische Schwert und wir haben über Episode 1 vor gut einem halben Jahr gesprochen. Man könnte uns fast nachsagen, wir versuchen irgendwie an dem Thema vorbeizukommen.
Ja,
nein, auf keinen Fall. Also das ist ja ein Gerücht natürlich, ne? Aber ja, wir kommen so nicht weiter. Das heißt, wir werden uns jetzt heute mal der Episode 2 mal widmen und auch diese Episode, das kann ich soweit vorwegnehmen, hat uns alle vier auf alle Fälle gepackt. Ob positiv oder negativ, das erfahren wir jetzt in den kommenden Minuten. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer kleinen Einleitung. Ja, wie gesagt, das Ganze ist keine leichte Kost, ist natürlich alles ein bisschen anders als Motu. Es gibt Charaktere, die mal wieder auftauchen. Ja, Michael, kannst du es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es in dieser Hörspielfolge eigentlich?
Klar, kann ich machen. Und zwar, Catra und der Magier des Vulkans schmieden einen teuflischen Plan, um sich an der Prinzessin der Macht zu rächen. So schmeichelt sich die Katzenfrau bei Angela ein und heuchelt ihr vor, sich bei Adora entschuldigen zu wollen. Sie bringt Angela unter dem Vorwand, der Princess of Power ein Geschenk machen zu wollen, dazu, einen geheimnisvollen Edelstein an das Zauberschwert anzubringen. Plötzlich jedoch ziehen düstere Wolken vom Vulkan herüber, welche der Magier geschickt hat. Um dem entgegenzuwirken, will Adora die magischen Kräfte des Schwertes nutzen. Doch das Schwert ist verschwunden. Es wurde mit Hilfe des Rubins in die Wüste der stillen Winde gezaubert, damit es dort vernichtet werden würde. Doch alsbald wird es dort von einer geheimnisvollen Person entwendet, die sich wenig später als Entrapta entpuppt. Im Spiegelpalast stellen die Prinzessinnen Entrapta zur Rede, die das Schwert kleinlaut zurückgibt. Sofort verwandelt sich Adora in She-Ra und kann mit ihrem Schwert die dunklen Wolken vertreiben.
Ja, Hörspiel Nummer 2. Also ich muss sagen, wenn man es nicht besser wüsste, ich würde behaupten, dass diese Hörspiele sind nicht von Europa. Das kann unmöglich aus dem gleichen Studio kommen, aber sie sind es, ja. Man sieht das auch an dem Cast, an den Sprechern, dass natürlich einige Sprecher von Motu auch hier bei dem POP-Hörspiel mit dabei sind. Natürlich Horst Naumann als Erzähler. Aber mit dabei. Monika Gabriel, logischerweise, hört man sofort raus, ist mit dabei. Und man hört auch, die Soundeffekte sind natürlich an vielen Stellen ähnlich. Klar, es ist von Europa, aber es ist doch eine ganz andere Liga von Motu. Ich erinnere mich, Sebastian, beim Hörspiel Nummer 1, da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, die geschichtliche Reihenfolge, sage ich jetzt mal, nachzuerzählen oder zu rezensieren, weil wir schlichtweg kaum eine Geschichte erkannt haben. Irgendwie so wirr war das. Wie hast du das beim Hörspiel Nummer 2 wahrgenommen? War es da jetzt für dich ein bisschen besser?
Ich habe schon beim ersten Hörspiel gesagt, dass die Serie sich meiner Meinung nach mit den Folgen bessert. Und hier ist es in der Tat der Fall. Ich finde, die Geschichte ist hier etwas stringenter erzählt. Man kann der Geschichte leichter folgen. Was jetzt aber nicht heißt, dass man der Geschichte leicht folgen kann. Auch hier gibt es immer noch Ecken und Kanten, wo ich sage, boah, also irgendwie habe ich jetzt schon wieder vergessen, was dort in der Szene gerade genau noch geschehen ist. Und ich bin mir selber bis heute noch nicht sicher, ob das daran liegt, dass die tonalen Färbungen der weiblichen Charaktere mitunter irgend zu sehr ineinander übergehen und sich nicht genau genug für mein Ohr unterscheiden voneinander, oder ob es einfach irgendwo teilweise etwas wirren oder unwichtigen Geplänkel irgendwo damit zu tun hat. Aber grundlegend konnte ich mir diesen Plot besser zusammenhalten, aber immer noch nicht so, wie ich es gerne möchte.
Ich glaube einfach, dass das da auch daran liegt, weil da einfach so unfassbar belanglose Szenen teilweise dabei sind, die ewig lange dauern. Und ich denke da nur an diese Bumerang-Szene, wo der Loki ewig erklärt, dass er auf diesen Bumerang reiten will und keine Ahnung, wieso diese Szene da ist, aber sie dauert relativ lang und dann ist man wieder völlig raus aus der Geschichte kurzzeitig. Und und das passiert immer mal wieder, finde ich.
Genau sowas wie diese Bumerang-Szene, da habe ich ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht, weil das ist so die erste Szene, die ich immer vergesse. Und ich bin eigentlich bei dir total dabei. Dann denke ich aber an die Master-Sir-Spiele, wo wir in gefühlt jeder Folge irgendeine Palastszene hatten, wo Orko wieder irgendwelche Blumen zu fleischfressenden Pflanzen zaubert und so, wo man auch irgendwo denkt, das tut jetzt eigentlich dem Hauptplot nicht zur Sache, sondern es führt irgendwo in die Szenerie eher ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nur irgendwo den Eindruck, dass es einfach bei den Masters irgendwo runder in sich ist, diese Szenerien.
Vielleicht sind wir aber auch voreingenommen jetzt gegenüber von POP, weil du hast schon recht. Ich habe das so gar nicht wahrgenommen, aber Motu hat letztendlich auch belanglose Szenen, gerade diese ganzen Orko-Gedönsel und sowas alles. Ich würde es aus meiner Erinnerung behaupten, das war immer nur im Bereich von Sekunden, wenigen Sekunden, wo dann irgendwie so ein bisschen Slapstick war. Der Bumerang kam mir ja vor wie eine halbe Stunde, war es natürlich nicht, aber so kam es irgendwie vor. Von daher weiß ich nicht, waren wir da oder sind wir vielleicht voreingenommen, Matthias? Was denkst du?
Ja, ich hatte es ja als Kind tatsächlich, die Kassette. Das war die einzige Princess of Power Kassette, die wir gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, warum wir die gehabt haben. Und ich wusste jetzt auch vom Wiederanhören nicht mehr genau, worum es ging. Hab mich dann aber wieder daran erinnert, also wie ich es als Kind empfunden habe. Und ich glaube auch, dass du als Kind das alles nicht so, nicht als belanglos erkennst, sondern du denkst halt, ja, da passieren halt jetzt Dinge so, damit es halt läuft, ja, damit irgendwas passiert. Und du hast halt noch nicht diese Gedanken, dass du sagst, oh, die Handlung ist jetzt da irgendwie gar nicht betroffen, sondern es ist halt ganz lustig, dass der da auf dem Bumerang rumfliegt. Aber was das, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, dass der auf dem Bumerang sitzt als Fluggerät. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt auch erst als Erwachsener so. Eigentlich ist das totaler Blödsinn. Aber als Kind konnte ich mich nicht erinnern, dass ich da jemals das hinterfragt hätte, warum er jetzt auf dem Bumerang sitzt als Fluggerät, weil das dreht sich ja eigentlich immer. Also so angenehm konnte es ja nicht sein. Im Grunde bei allen irgendwo der Nostalgiefaktor allgemein fehlt für die Serie, also zumindest bei mir. Aber es ist schon, wenn ich Masters of the Universe Hörspiele anhöre jetzt, die ich als Kind nicht gehabt habe, und wenn ich die vergleiche zu denen jetzt, das ist schon ein Unterschied. Also von der Qualität oder vom ganzen Ablauf.
Aber Manuel, ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen, schon auch mit der Voreingenommenheit. Wenn du das jetzt so sagst, ich glaube, das Hauptproblem bei mir bei diesen Hörspielen ist, dass es keine so wirklichen Bad Guys gibt, sozusagen. Es gibt natürlich die Catra. Das, was mich da in dieser Folge eigentlich mit am meisten noch in Anführungszeichen fesselt, ist der Auftritt des Vulkanmagiers am Anfang. Der hat natürlich auch super gesprochen vom Jürgen Thormann. Da ist wirklich eine schöne Atmosphäre, aber da ist man kurzzeitig, finde ich, drin. Aber danach ist halt viel zu Geplänkel. Und man merkt halt gerade auch jetzt aus der Sicht von einem Erwachsenen, dass diese Serie halt schon arg auf kleine Mädchen faktisch hingetrimmt war. Nicht mehr ganz so extrem wie in der Episode 1 mit Kaffeekränzchen und Kicher und Werben und Bo. Aber irgendwie fehlt so der richtige, der Widersacher. Die Catra die treffen sich ja trotzdem und mehr oder weniger zum Kaffeekränzchen und sie redet mit der Angela und kommt in den Königspalast. Das wird beim Skeletor oder Hordak nicht passieren, denke ich.
Ich finde das zwar grundlegend schon mit Catra und Claudine ganz okay, wie die dargestellt werden. Also es ist durchaus mit dem Vulkanmagier für mich auch eine sehr spannende Szene, wie du sagst. Und Catra und Claudine bemühen sich da redlich, finde ich. Aber es ist halt, finde ich, generell nicht das Problem, dass uns die Schurken fehlen, sondern dass dort ganz anders irgendwo vorgegangen wird. Da wird natürlich auch wieder viel hintenrum irgendwo gemacht, aber es kommt ja eigentlich nie eine wirkliche Konfrontation zustande. Dazu kommen wir ja später auch noch, um das da kurz vorzuspringen, mit Entrapta, wenn das Schwert dann irgendwann wieder gefunden wird und dann liegt es bei Entrapta im Palast und dann, ja, gib mir das Schwert zurück. Bei He-Man wäre es dann das gewesen, niemals! Und schon beginnen die Kämpfe und man hört da, 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 da. Und hier bei She-Ra, gib mir das Schwert zurück. Ja, bitte, wollte ich sowieso machen. Es kommen halt diese Konfrontationen nicht zustande. Was natürlich wahrscheinlich dem Ganzen gemünzt ist, dass das ein Mädchenhörspiel ist, aber irgendwo fehlt dabei dann halt so dieser Biss, weil da eigentlich nur so viel Gerede ist.
Die Bedrohung ist ja auch, also die einzige Bedrohung ist ja, dass dunkle Wolken aufziehen. Und das ist das, was sie dann auch verhindern wollen. Darum braucht sie das Schwert, die Adora.
Die Wolken. Und dann hören wir das in diesem Sommer, wo wir über Regen froh sind.
Ja, das war mein erster Gedanke, wo ich das gehört habe. She-Ra oder Adora vertreibt immer die dunklen Wolken. Ja, ja. Die Bauern werden sie aber danken, du, ey.
Ja gut, als Kind hätten wir so oder so gesagt, ja, Regen ist doof, da können wir nicht draus spielen gehen und sowas. Das ist schon irgendwo klar, aber es kommt natürlich für den Erwachsenen ganz cool.
Ja, natürlich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass dieses Hörspiel fand ich jetzt das zweite auf alle Fälle ansprechender als das erste. Wenn wir jetzt mal gerade über diese, sag mal, Richtung Ernsthaftigkeit mal sprechen, wo ich das immer mehr Hörspiel Nummer 1 gehört habe, dass sie sauer ist, weil sie zum Geburtstag eingeladen wurde, hätte ich am liebsten schon wieder ausgemacht, weil ich denke, Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Was höre ich mir hier eigentlich an? Und jetzt war es zumindest mal, keine Ahnung, da ist halt ein Konflikt da, sie ist sauer und versucht dann halt mit Hilfe des Vulkanmagiers dann die dunklen Wolken herzuholen, das Schwert zu vernichten und so weiter. Das fand ich in Summe schon ansprechender irgendwo. Ich weiß nicht, warum Europa die Charaktere so dargestellt hat, wie sie es darstellen, lag es vielleicht auch daran, dass wie bei Motu keine Informationen vorhanden war. Man sagt ja, Europa hat damals eine Kiste mit Motu-Figuren bekommen und aus ihren Gutdünken heraus da haben sie die Hörspiele dann gemacht, weshalb es ja auch im Zuge dessen immer wieder geschichtliche Änderungen und Entwicklungen gab. War es bei She-Ra ähnlich? Haben sie nur ein paar von in Anführungszeichen Barbie-Puppen bekommen, wussten, es ist für kleine Mädchen und sich dann solche Geschichten ausgedacht?
Ich glaube, dass H.G. Francis auch da wieder ziemlich viel irgendwo innerhalb von dem Rahmen, der ihm vorgegeben wurde, machen konnte. Und der Rahmen, der war auch sehr, sehr, sagen wir mal, klischee-mädchenhaft und hat sich ja eigentlich nahezu komplett von dem unterschieden, was man im Zeichentrick sehen konnte, sondern da hat ja Mattels Mädchenabteilung dran gewerkelt und dementsprechend wurde da halt als Story so gut wie nichts vorgegeben, außer irgendwo, ja, die Catra, die ist eifersüchtig und die She-Ra ist gut. Jo. Und H.G. Francis hat es halt genommen und das war vielleicht bei ihm auch noch in den fatalsten Händen. Wir haben ja schon mal darüber geredet irgendwo, dass der so ein sehr eigenartiges Frauenbild hat oder sich einfach nicht einfühlen kann. Auf jeden Fall hat das Ergebnis dann dazu geführt, dass wir dann hier tatsächlich immer so diese wirklich klischeehaften Story-Ansätze haben. Ja, da ist mal wieder eine Party. Da ist ein Geburtstag, da haben wir auch wieder eine Ausrede, um uns zusammen zu hocken und zu ratschen und auch zu lästern. Also irgendwie so alle klischeeartigen schlechten Eigenschaften kommen ohnehin in dieser Hörspielserie immer wieder vor. So gegenseitiges Lästern und lauter so Späße, das ist nicht unbedingt ideal. Und vielleicht hätte Mattel da tatsächlich storymäßig ein bisschen stringenter was vorgeben müssen, aber ja, das hat nicht sollen sein.
Ja, gerade weil er der Cartoon von Filmation in den Teilen bei She-Ra finde ich fast besser ist wie der Moto-Cartoon.
Also ja, der war oft klasse.
Da gab es richtig gute Folgen, aber hier, das ist irgendwie, zieht sich, also ich kenne überhaupt keine Folge, ich habe da überhaupt keinen Nostalgiebezug, ich kenne jetzt nur die zwei Folgen, die Episode 1, die wir besprochen haben und die hier jetzt. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal anders entwickelt dann von der Grundausrichtung, aber ich gehe mal davon aus, nicht.
Nein, das tatsächlich nicht. Der Storyverlauf wird meiner Meinung nach nur besser nachvollziehbar und die Storys werden auch spannender, wo man halt merkt, jetzt geht es auch mal ein bisschen stärker um was und dann bringen wir ein bisschen mehr Rums in die späteren Folgen rein, meiner persönlichen Meinung. Okay. Hier ist es immer noch so harmlos. Es ist eigentlich ein super geiler Grundplot und für dieses schwer zu verändern. Aber dann wird halt dieser Diamant dran gemacht und man denkt sich, okay, jetzt wandelt sich She-Ra dadurch in eine böse She-Ra oder sowas. Und in Wirklichkeit dient es nur dazu, dieses Schwert in die Wüste zu verschleppen und dort zu verstecken. Und ja, was auch schon eigenartig ist, dass innerhalb von einer Stunde oder wie lange es ist, also innerhalb kürzester Zeit dieses Schwert von dem Sand in der Wüste dann zerrieben wird, aber Catra und Claudine wandern da munter durch die Gegend, ohne dass was passiert. Naja.
Den Gedanken habe ich auch gehabt, ja.
Da war die Wüste der Zeit schon besser.
Genau, die Wüste der stillen Winde, so heißt das Ganze. Das ist auch so eins der ersten Punkte, wo ich gedacht habe, okay, da ist so eine gewisse Parallele zu Motu da. Wüste der Zeit, Wüste der stillen Winde. Auch bei den ein oder anderen Plot fand ich, ich weiß nicht, ob sich Europa jetzt bei sich selber dann vielleicht sogar bewusst bedient hat. Die Tatsache mit diesem Diamanten am Schwert, finde ich, hat so eine gewisse Ähnlichkeit zu Folge 1 von Motu mit dem Sternenstaub. Das heißt, Skeletor benutzt den Sternenstaub, um das Schwert wegzubeamen. Hier wird ein Diamant benutzt, um das Schwert irgendwie wegzubeamen. Dann finde ich von der Geschichte her, dass wir hier Angela haben, die, sage ich jetzt mal, benutzt wird, um das Schwert zu stehlen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wir haben, glaube ich, zwei Episoden bei Motu gehabt. Einmal mit Mechanek, der irgendwie zweckentfremdet wird. Und ich glaube, Tila hat selber auch irgendwie mal was gemacht in der Richtung. Ne? Oder habt ihr das anders wahrgenommen?
Nö. Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich zugeben.
Also ich finde schon, dass das ziemlich in Parallelen zu Tilas Verrat hat, weil eben eine Person sozusagen missbraucht wird, um das Entscheidende, das Zauberschwert irgendwie zu verstecken oder zu zerstören.
So, aber das Schwert wurde letztendlich dann auch entführt. Also Angela wurde dazu ja gebracht, diesen Stein anzubringen. Es wurde dann in die, ich hätte schon beinahe wieder gesagt, Wüste der Zeit transportiert. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Wüste der stillen Winde. Ein sehr mystischer Titel. Und Sebastian, du hast es schon anfangs ein bisschen gesagt gehabt, der Sand zersetzt alles, was da quasi mit in Berührung kommt, mehr oder weniger, macht ja irgendwie auch Sinn. Vielleicht nicht unbedingt in einer Stunde, aber man hat jetzt so den Eindruck, dass es so schnell geht, aber das scheint den Damen irgendwie Katra und Claudine letztendlich nichts auszumachen, weil die eiern da munter durch die Wüste durch und vielleicht haben sie auch geschützt, wer weiß das schon, mit Mund-Nasenschutz oder irgendwas, was man damals auch schon irgendwie hatte. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, sage ich jetzt mal, sehen sie ja dann, glaube ich, dass irgendwie eine ominöse Person das Schwert irgendwie, glaube ich, entwendet. War doch so irgendwie, Matthias, oder?
Ja, also ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie halt denken, sie können da jetzt zuschauen, wie es zerstört wird, aber es nimmt eben irgendjemand vorher weg und damit ist eigentlich ihr ganzer Plan zerstört, weil sie wissen nicht, wer es ist und der ganze
volle Plan. Ja, sie sind gefühlt 5 Meter gegangen und dann merken sie schon, oh, irgendjemand klaut das Schwert gerade und dann fangen sie halt an, sich da gegenseitig zu bemitleiden. Oh, scheiße.
Ja, genau. Und wir müssen
warum
wieder zurück.
Warum haben wir uns nicht eine gute Idee ausgedacht?
Ja, genau.
Aber jetzt, wo du das so erzählst, weiß ich nicht, das ist echt schwachsinnig, ehrlich gesagt, was die beiden da vorhaben. Das Schwert muss im Sand ausgesetzt sein, damit es zersetzt wird. Mhm. Und wie wollen die das Ganze beobachten, ohne dann selber zersetzt zu werden? Selbst wenn sie das Schwert gefunden hätten sie eine Stunde zugucken müssen. Wahrscheinlich hätten sie dann gesagt, oh, da ist das Schwert, lass ihn zugucken. Oh, scheiße, das ist ein Denkfehler, dann sind sie tot.
Der logischste Schritt wäre ja im Grunde gewesen, dass die das Schwert mit in den Vulkan genommen hätten. Und blöd gesagt, wäre das jetzt eine Masters of the Universe-Frage der Frühzeit gewesen. Das Schwert wäre wohl zum Vulkanmagier gebracht worden. Und mit dem Schwert wäre entweder versucht worden, dem Typen irgendwie einen neuen Körper zu geben oder sowas, wenn der irgendwie nur ein gestaltloser Geist ist. Oder er hätte das genutzt, um irgendwie seine Macht über Eternia auszubreiten. Bei Eteria muss das Ding halt in der Wüste verbuddelt werden. Und ja, wie bei Tilas Verrat irgendwo, das ist das adäquate Mittel scheinbar, um Schwerter loszuwerden. Und sorgt dafür eigentlich, dass diese ganze Story meiner Meinung nach irgendwo in dem Moment so einen kompletten Schwenk macht. Man denkt sich halt, es geht eigentlich darum, dass das Schwert jetzt irgendwo in den Händen von Catra ist. Und die gibt es halt sofort wieder weg und dann kommt eben mit Entrapped eine vollkommen andere Person zutage.
Ja, ich weiß gar nicht mehr aus Episode 1, das ist das Schwert in den Hörspielen nicht, sag ich mal, ein Machtinstrument in dem Sinne, wie das Zauberschwert bei He-Man?
Doch, naja, mit dem Schwert kann sich ja Adora in Schwör verwandeln, die kann auch mit dem Schwert so Sachen machen wie Tiere heilen und sowas. Also das ist jetzt nicht ganz unwichtig.
Und sie kann eben Wolken vertreiben.
Wenn das Schwert nur diese Wolken, sag ich mal, bewegen könnte, dann müsste ich doch rein logisch aber auch nicht nur Wolken wegmachen können, sondern auch Wolken herholen können.
Das macht der Vulkanmagier, genau.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, heißt der jetzt Vulkanmagier oder Wolkenmagier?
Vulkanmagier. Genauso wie es Angela, Katra, Claudine und Entrapta heißt.
Okay. So, die Geschichte geht weiter. Die Adora mit ihren Prinzessinnen erkennen natürlich, dass das Schwert ist weg und sind in Panik und versuchen dann da eine Lösung zu finden und kommen dann auf die Idee, ich weiß schon gar nicht mehr, warum eigentlich, dass sie dann selber in die Wüste fliegen. Wie kommen die da drauf, in die Wüste zu fliegen? Wo kommt dieser Gedanke her?
Die Angela kommt, glaube ich, auf die Idee, dass es keine so eine gute Idee war, dass die ihnen das Schwert gegeben hat. Oder dass das Schwert in die Wüste gebracht hat. Und geht dann da nochmal hin und beobachtet dann die, die Katra und Claudine und beziehungsweise dass das Schwert dann gestohlen wird. Und dann geht sie nochmal zurück, glaube ich. Also so ungefähr.
Also ja, so viele Leute, wie da in der Wüste unterwegs sind, ich glaube, dass das Schwert sich da in kürzester Zeit zersetzt, das war ohnehin irgendwo nur eine Fake News.
Der Vulkanmagier hat, das war ein Prank vom Vulkanmagier. Der
wollte einfach nur seine Ruhe haben.
Endlich mal ausruhen.
Und abgesehen davon, wenn es dann in dieser Wüste extrem windig ist, sehen die normal wahrscheinlich eh relativ wenig.
Das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, das sagen sie ja sogar, ne? Dass sie nicht sehr weit sehen können. Also gerade die Katra und Claudine.
Die Claudine, ja, stimmt. Die
Ich muss noch was sagen zu Claudine. So, lieber Hörer, vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin jetzt nicht unbedingt bewandert bei Princess of Power. Ich habe auch Princess of Power nie gesammelt und so weiter. Und ich kenne die Charaktere schon mit Namen hier und da. Aber ich habe nicht sofort ein Bild im Kopf, wie diese Figur aussah. Und jetzt habe ich gehört, dass sie dauernd die Katra mit der Claudine spricht. Und dachte ich, welche Tante ist denn das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Und google und bin total überrascht. Ach Gottes Willen, das ist ja gar kein Mensch. Das ist ja ein Tiger, ist das ja, oder oder sowas, ja. Und ein da Pinker. Ist mir dann ein Pinker sogar. Meinetwegen ist alles in Ordnung. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da verstehe ich jetzt Europa nicht. Warum die das dann nicht so ein bisschen in Richtung Cringer Battle Cat dargestellt haben. Also nicht vom Charakter her, sondern von den Soundeffekten her mal so ein Murren mit reinbringen oder irgendwas in der Form. Ihr müsst euch vorstellen, ich wusste nicht, dass es ein Reittier ist. Ja, und dann sagt Quechua auf einmal, komm, ich reite auf dir in die Wüste. Ich habe ja schon sonst welche Bilder im Kopf gehabt. Ich denke, was machen die denn für Ferkeleien im Hörspiel? Das gibt's doch gar nicht. Und dann bin ich ja mal auf die Idee gekommen, mal zu googeln und war überrascht, okay, es ist ein Reittier.
Ja, ist ein Löwe, ja. Ein Löwe ist es. Er hat eine Mähne.
Ja, ein Löwe. Ja, okay. Aber einen weiblichen Löwen halt also, mit einer weiblichen Stimme besetzen, finde ich schon in Ordnung.
Ich finde, da war
ja, natürlich. Das ist ja in Ordnung.
Ja. Aber ich finde, dass die Marianne Kehlau, irgendwie ist das, also ich persönlich finde die nicht so ideal für einen weiblichen Löwen. Ich weiß auch nicht, warum, irgendwie passt das, ne? Ja. Keine Ahnung.
Nee, also vielleicht hätte da auch einfach ein bisschen mehr so reinkommen müssen, so,
ja, ich weiß,
genau, mounzen so. Und sowas.
Ganz genau, genau das
genau, meinte ich. Das hat ja der Jochen Sernt beim Battle Cat auch andauernd gemacht, dass er so, gebrüllt hat oder gefaucht oder irgendwas. Das,
richtig.
Das war schon besser.
Richtig. Ja. Die weibliche Stimme ist natürlich richtig, weil es ja natürlich eine Dame ist. Ja, aber wie gesagt, dieses Mounzen, das hat mir dann so ein bisschen einfach gefehlt von der Untermalung, von der Atmosphäre her.
Ja, gut. Naja, tatsächlich ist die Stimme halt vielleicht auch nicht traurig genug, dass es dann noch besser rüberkommt, so guttural. Kann schon sein.
Ja. Kann auch sein. Das kann
Fun
auch
Fact, sein, ja. Marianne Kehlau ist ja die gleiche Sprecherin wie Mala, also die Hexe aus Tilas Verrat.
Also irgendwie die Parallele zu Tilas Verrat, die gefällt mir gar nicht so sehr, weil ich weiß noch, dass das eine unserer am schlechtesten bewerteten Folgen war.
Ja. Ja, aber Tila war da damals auch naiv. Angela ist es jetzt auch.
Unfassbar naiv sogar.
Ja, das kann ich aber auch noch irgendwo hinnehmen. Ich meine, diese Naivität, wir haben gerade bei Tilas Verrat drüber geredet, Tila hatte sowieso in der Hörspielserie oft einen schweren Stand. H.G. Francis hat auch super Szenen für die gemacht, aber irgendwo ist die auch oft schlecht weggekommen. Schön und gut, Mekanek war auch naiv, als Hordak eben mit Kramdos Erbe verarscht hat und sowas, kann man ja alles hinnehmen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm dabei. Was ich halt eher problematisch finde, ist halt, wie das irgendwo aufgebaut wird, dass es halt wieder dieselbe Person ist. Wisst ihr, bei den Masters kommt Hordak, Mekanek weiß nicht, wer der Kerl ist. Okay, einem Fremden einfach mal gutmütig vertraut, kann man beim Kinderhörspiel gut einbringen. Genauso mit der Hexe Maler, die sogar noch was Gutes gemacht hat, indem sie Orkos fatalen Zauber vernichtet. Aber hier vertraut Angela auf zwei Personen, die nachweislich nicht besonders gut auf alle zu sprechen sind, indem die einfach nur sagen, ach naja, das ist doch alles gar nicht so gemeint gewesen. Ja dann! Also das ist halt schon nicht mehr Naivität, das grenzt dann halt schon wirklich stark an Dummheit.
Ja, da kommt dann schon raus, was du vorher angesprochen hast, dass der H.G. Francis die Frauen dann teilweise nicht wirklich gut dargestellt hat in den Hörspielen teilweise.
Ja, es ist schade, dass der Mann tot ist. Man müsste das irgendwo, also nicht direkt ihn konfrontieren, aber halt in so einem normalen Interview mal so ein bisschen so in die Richtung führen. Ja, sag mal, wie kam es eigentlich dazu? Und ja, man wundert sich ja doch schon ein bisschen so. Und entweder wäre dann rausgekommen, dass er so ein Schowischwein war, was ich jetzt irgendwo nicht unbedingt glauben will, oder er hätte vielleicht selber gesagt, ja, also ganz ehrlich, boah, war nicht ganz so mein Metier, aber das Geld hat gepasst.
Kann gut sein, ja. Wobei dann die nächste Szene finde ich dann gar nicht so schlecht, wo sie das Gold dann in der Wüste sehen und das dann quasi so ein Hinweis auf die Entrapter ist, weil das ja auch bei dir wirklich alles in Gold verwandeln kann und dann dieses Übergehen in den Spiegelpalast, das finde ich eigentlich ganz atmosphärisch da in diesem Spiegelpalast dann selbst und generell der Ansatz mit Entrapter, die dann weder gut noch böse ist. Das ist auch wieder sowas, das ist eigentlich ein guter Ansatz und gibt wahnsinnig viel her, aber letztendlich ist dann doch wieder ziemlich platt.
Ja, also ich meine, in der Wüste, das Schwert ist in einer Stunde kaputt, aber die Goldkörner, die halten ewig. Ne? Aber sei es drum, das ist halt irgendwo das Mittel zum Zweck. Aber ja, als es dann zu diesem Kristallpalast geht, oder dieses Spiegelkabinett von den Trapter, da habe ich gedacht, oh, jetzt geht es los. Und atmosphärisch hat mich das so ein bisschen an Skeletors Meisterplan erinnert, wo das dann diese andere Dimension ging, wo die Tochter von Many Faces in dem Trichter war. Und ja, man wartet da eigentlich schon, dass jetzt was echt Cooles passiert, weil das einfach sehr atmosphärisch und schön gemacht ist. Und dann, ja, hier ist dein Schwert, ich wollte es dir eh geben.
Krass. Also diese Szene, ich muss auch sagen, atmosphärisch war der Anfang sensationell. Mit diesen Hall-Effekten drin und sowas alles, ja. Das konnte man sich richtig schön vorstellen, überall Spiegel, jeder rennt irgendwo gegen, hat eine Beule am Kopf und sowas alles. Das war einfach toll. Und dann das Ende, wo ich dachte, ey, Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Erstmal ist der Vulkanberg, der ist schon wieder irgendwo, sonst irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll. Und dann trappt er das Schwert und was macht sie? Gar nichts. Ja, hier, nimm's mit, ich hab's noch poliert und sowas alles, jetzt glänzt sie das schön und alles ist in Ordnung.
Ja, hätte man da nicht was machen können, dass einfach Entrapter Shiva mit ihren Haaren gefangen hätte und Shiva schafft es dann irgendwo in diesem Kampf, sich dann rauszuwinden, das Schwert zu ergreifen. Oder eben halt und sich zu verwandeln.
Bei mir war es tatsächlich so, ich habe das ja zum ersten Mal angehört jetzt für den Podcast und hab da so diese Zeitanzeige und sehe, das sind noch 2 Minuten und dann habe ich gedacht, endet das jetzt oder ist das ein Zweiteiler jetzt, das in der nächsten Folge weitergeht und dann innerhalb von gefühlt 30 Sekunden ist einfach vorbei. Die Shira verwandelt sich, die Wolken werden vertrieben und alle sind fröhlich. Also dermaßen abruptes Ende und dieser Twister, also das ging ja so schnell. Also, unfassbar.
Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du zu Hause auf der Couch hockst, total begeistert bist. Boah, ein Cliffhanger. Applaus, ja, Applaus. Ein Cliffhanger, ja,
genau. Juhu, es geht weiter. Matthias, ja, wie war das denn bei dir als Kind?
Boah, es ist echt, ich weiß es echt nicht mehr so genau, aber ich glaube schon, dass ich es doch schon mehrmals angehört habe. Also dass ich es nicht so schlimm gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe das nicht hinterfragt mit dem Bumerang, den man als Fluggerät benutzt, was wirklich totaler Schmarrn ist. Und auch das ganze Thema mit dem Ende jetzt noch mit dem Spiegelkabinett, dass das so abrupt endet, das hat mich, glaube ich, nicht so gestört. Also
das hat man als Kind dann auch eher, schätze ich mal, einfach so hingenommen.
Ja, genau, du hast es halt angehört und es ist halt so. Darum, ja. Aber es war anscheinend auch nicht so toll, dass wir dann gesagt haben, ja, ich will unbedingt noch Folge 3, das Herz des Bogenschützen.
Ach ja, bei Achtung, Spoiler, die Folge finde ich wieder ein Stück besser.
Ja, okay, da habe ich wirklich... Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wir sind auf alle Fälle gespannt. Also wir werden uns sicherlich der Folge 3 auch widmen. Ich weiß nicht, ob es noch 2021 reicht, aber vielleicht 2022, keine Ahnung, wann wir mal wieder die Muse haben. Nein, ein Spaß natürlich. Wir werden uns schneller dem Hörspiel widmen, auf alle Fälle. Ja, die Geschichte ist relativ schnell vorbei. gewesen. Wir haben gerade drüber gesprochen, mehr oder weniger in 20 Sekunden. Und damit ist wieder Frieden eingekehrt auf Etheria, auf Etheria. Wir sind gespannt, wie es in Folge 3 weitergeht. Ich würde euch gerne noch um eine Abschlussnote und ein Abschlussfazit bitten. Wie würdet ihr dann so diese Episode in 2-3 Sätzen nochmal zusammenfassen für euch persönlich? Und natürlich, welche Schulnote, sprich von 1-6, würdet ihr dieser Episode geben? Matthias, fang mal an.
Also, was man tatsächlich vielleicht auch mal zugute hatten, Co., ist, dass sie ja tatsächlich die Geschichte von der ersten Folge ja aufnimmt, weil der ganze Plot darauf aufbaut, dass sich die Katra dafür rächen will, dass sie besiegt wurde in Folge 1 und darauf auch immer auch Bezug nimmt auf die Ereignisse. Aber ja, es ist halt tatsächlich schon nicht ganz wirklich ein Vergnügen, es anzuhören, größtenteils. Also mir persönlich gefällt die erste Szene mit dem Vulkanmagier schon am besten, weil da die typische Szenerie, wenn sich Bösewichte irgendeinen Plan ausdenken. Und bei der Jürgen Thormann, der ist halt einfach ein guter Sprecher. Der bringt den Vulkanmagier auch so gut rüber, wenn er sagen muss, ja, die Pflanzen am Vulkan brauchen Schatten, darum habe ich diesen bösen Plan ausgeheckt. Also ich habe jetzt hier noch eine kleine Fantheorie. Vielleicht ist es ja auch nur der Zodak, der durch eine Dimensionstor getreten ist und sich mal hier auf Etheria mal ein bisschen austobt und sich irgendwas ausgedacht hat, um die Leute zu ärgern.
Gestern sprechende Bodenspalte, heute Vulkanmagier.
Heute Vulkanmagier, also das kann ja auch sein. So, Note. Ich würde sagen 4, weil handwerklich ist es ja in Ordnung. Die Musik ist teilweise ganz gut und ja, ich würde sagen 4 und ja, Jürgen Thormann ist dabei.
Okay, eine 4 von Matthias. Michael?
Ich finde grundsätzlich ist der Grundplan, den finde ich okay. Ich finde auch die Szene mit dem Vulkanmagier am besten. Was mir auffällt, liegt natürlich auch ein bisschen am Plot, dass quasi in einem Shearer-Hörspiel Shearer so gut wie nicht auftritt. Bis in den letzten 30 Sekunden, weil sie logischerweise das Schwert nicht hat, stimmt schon, aber etwas seltsam. Der Plot ist natürlich seicht, die Charaktere naiv. Es ist zumindest als Bonus im Vergleich zur ersten Folge kein Kaffeekränzchen und Rumgezicke um Bo. Lediglich der Vulkanmagier wirkt auf mich irgendwie gefährlich. Ansonsten geht von den anderen Charakteren keinerlei Gefahr aus, finde ich. Die Sprecher sind größtenteils gut, die Soundeffekte sind gewohnt gut. Insgesamt finde ich es etwas besser als Folge 1. Da glaube ich, habe ich eine 6 gegeben. Ich kann, wenn ich es mit den Moto-Hörspielen vergleiche, dieser Folge kein Ausreichend mehr geben. Deshalb in dem Fall eine 5+ von mir.
5+, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in einen Topf mit den Masters-Hörspielen werfen will, weil ich da ja auch immer sehr kritisch bin und gegenüber den Shira-Hörspielen grundsätzlich eigentlich schon fast alles immer eine halbe bis eine Note besser werden müsste. Wie ich schon gesagt habe, die Shira-Hörspiele werden meiner Meinung nach im Laufe der Serie besser. Auch das hier ist besser als das vorhergehende, aber eben noch nicht wirklich gut. Ich tendiere auch so zwischen 5+ bis 4- ungefähr in dem Bereich, hätte ich jetzt mal gesagt. Also 4-5 einfach von meiner Seite aus, weil ich finde, dieses Hörspiel hat schon so seine Momente. Es enttäuscht nur in der Abfolge immer wieder mal. Es kommen unrelevante Sachen rein. Es müsste ein bisschen mehr Pep und Schmiss haben, weil gerade aus in der heutigen Zeit denkt man sich ja auch, ja, so eine Frau kann ihrer Gegnerin auch mal ruhig in den Arsch treten. Das ist ja auch ganz cool. Wieso muss das nur beim Mann sein? Hier wird halt versucht, irgendwo jede Art von körperlichem Konflikt auszuweichen und stattdessen sich auf Dinge zu verlegen, wodurch die Charaktere eigentlich nur schlechter dargestellt werden. Insofern ist da noch extrem viel Luft nach oben. 4-5, mehr ist da aus meiner Sicht nicht drin.
Ja, ich tue mich bei der Notenvergabe tatsächlich doch ein bisschen schwierig, weil ich schwanke da auch zwischen 4, 5 und 6. Also ja, eigentlich schon traurig, dass man gar nicht über bessere Noten nachdenkt, aber ich muss sagen, es ist definitiv, finde ich, das Hörspiel besser als Episode 1, aber es ist trotzdem nicht das Hörspiel, was ich mir jetzt vorstelle. Natürlich, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, ich war auch damals so nicht die Zielgruppe. Aber ich finde, desto trotz, Sepp hat es gerade schon gut erklärt, hätte man aus dem Plot mehr rausholen können in Richtung Konflikt und so weiter. Das muss Europa damals auch gewusst haben. Geht es ja auch, sag ich mal, um zwei Gruppierungen, die gegeneinander in Anführungszeichen kämpfen, Konflikte haben. Und da weiß ich nicht, finde ich es trotzdem schon irgendwo schwer nachvollziehbar, dass am Ende einfach gesagt wird, hier hast du alles, lass uns alles ungeschehen machen und einen Kaffee trinken und sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie nicht so gut. Aber wie gesagt, in Summe gefällt mir das Hörspiel oder gefiel mir das Hörspiel auf alle Fälle besser als Episode 1. Und von daher würde ich jetzt hier mal auch eine 4 minus dem Ganzen vergeben. Ja, das war unsere Besprechung zum Hörspiel Nummer 2, She-Ra Hörspiel Nummer 2. Wie gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, das war es auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge, lieber Hörer. Wir hoffen, du hattest deinen Spaß dabei, so viel Spaß, wie wir hier bei der Aufnahme hatten. Und wie gesagt, wir freuen uns auch über deine Zuschriften. Trete mit uns bitte in Kontakt über das Forum von Planet Eternia, Facebook, YouTube und so weiter und so fort. Überall sind wir dort für dich vertreten und wir würden uns freuen, wie gesagt, von dir zu lesen. Vielleicht auch über deine Meinung. Wie hat dir denn das Hörspiel eigentlich gefallen? Kommentiere das gerne bitte mal. Vielleicht sind wir hier bei uns in unserer Viererrunde hier auch so ein bisschen so mal die Ausnahme, die mit dem Hörspiel grundsätzlich irgendwie, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten haben. Keine Ahnung. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle über dein Feedback. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss und bis dann.
Ja, Manuel hat es schon richtig gesagt und ich empfehle euch tatsächlich wärmstens, kommentiert, gebt uns auch gerne Likes und das hilft uns mittlerweile auch enorm, weil je mehr Leute kommentieren und Likes geben, desto mehr verbreitet sich das Ganze auch letzten Endes. Und wenn ihr jetzt irgendwo sagt, boah, diese Hörspielbesprechung von She-Ra, die passt mir überhaupt nicht, sagt es ruhig. Genauso könnt ihr auch sagen, oh, ich finde diese Hörspielbesprechung super. Ich habe da schon geteilte Meinungen zu gehört und das hilft uns natürlich auch bei der Themenauswahl. Manuel hat es schon gesagt, die letzte Folge, die haben wir vor geraumer Zeit besprochen. Wir wollen ja nicht irgendwo zu viele She-Ra-Hörspiele hintereinander rausballern und dann Leute abschrecken, die das gar nicht hören wollen. Aber der Themenmix setzt sich auch tatsächlich aus eurem Feedback dann zustande. Und je mehr Leute sich melden, dann einfach sagen, boah, bringt gerne mehr Charakterbeschreibung, macht doch einfach nochmal eine Rerun von den Moto-Hörspielen oder Filmation-Folgen oder Comics oder was auch immer. Oder redet wieder über euer Sammeltum, wie wir es in der letzten Folge gemacht haben. Dann nehmen wir uns das auch zu Herzen. Also in dem Sinne, ihr habt es in der Hand. Damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ich kann mich im Prinzip den Vorrednern nur anschließen, auch wenn wir die She-Ra-Hörspiele immer ziemlich zerfetzen und die nicht wirklich gut wegkommen, macht es trotzdem immer wieder Spaß, über die zu sprechen, also definitiv mehr Spaß, als sie anzuhören in der Vorbereitung auf den Podcast, aber gehören auch zu der Welt dazu und wie gesagt, macht trotzdem Spaß, darüber zu sprechen. Genauso wie über Comic-Rezensionen, Charakterbesprechungen. Freue ich mich schon auf die nächste und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, also ich spreche auch immer sehr gern über Statuen von Masters of the Universe, weil ich ja die Sideshow-Statuen gesammelt habe. Und da soll es jetzt ja diese Woche endlich soweit sein, dass mal der Hordak von Tweeterhead gezeigt wird. Nach, ich würde sagen, 2,5 Jahren Wartezeit, als er eigentlich relativ klar angeteased wurde im Interview zum Orko, der da damals vorgestellt wurde. Ja, mal schauen, was wir da diese Woche berichten können und was ich dann da im nächsten Podcast darüber erzählen kann. Ich bin schon sehr gespannt, wie Tweeterhead das macht. Und natürlich gibt es bestimmt auch wieder viele andere News, weil Motu schläft nicht. Da heute schon wieder ein paar neue Bilder. Wir werden das nächste Mal drüber reden. Also, servus.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Sekunde, muss kurz nachlesen.
Das ist echt schwierig, wenn man das zu den Faden einbringt.
Oh. Ja, Matthias, du musst dein Mikro anmachen.
Ach scheiße, da bin ich immer so vorsichtig und dann vergesse ich. Benutzt das Entscheidende, also jedes Mal das Zauberschwert. Irgendwer hat es da gerauscht.
Was war das gerade?
Ich weiß es nicht.
Das klang, als ob jemand eine Müsli-Packung aufgemacht hat.
Ja, oder einer hat eine Leine durchzogen. Ich weiß nicht, was sie
Dann war ich es.
Ich bin es, Angela.
Wie kann das sein? Ich bin doch Angela.
Hä? Moment.
Luki, ne? Luki, Luki.
Luki!
Luki!
Mein Luki!
Luki! Oh. Mann.
Luki! Das wird dauern okay. Halt.
So, nochmal ein Test. Luki!
Luki! Wo bist du, Luki?
Luki! Was ist okay?
Luki! Angela! Katra! Luki!
Ja, an dieser Stelle, Stefan, sorry. Ach, nein, scheiße, ich schneide ja, meine Güte.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
Ich muss euch mal was sagen. Ich habe so eine Theorie. Ich glaube nämlich, dass der Sepp der Vulkanmagier ist. Wisst ihr auch warum? Ja, weil ich weiß, der Sepp kommt aus der Eifel. Und in der Eifel ist nämlich ein Vulkan. Ja.
Erwischt.
Ja, okay. Ich komme aus der Eifel, Vulkan, ganz klar. Und warum Magier? Ja, findet die Herzdame.